Der Berliner Mietendeckel war sozial untauglich. Wohnungsnot sollte nicht verwaltet werden, sondern durch schnelles und bezahlbares Bauen behoben werden. Er war zudem verfassungswidrig, wie nun bestätigt ist. Eingriffe in Freiheit und Eigentum sind nicht politisch beliebig. Das war ein Zitat von Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP. Und damit herzlich willkommen und hallo zu M Quadrat, dem Immobilienpodcast aus Dresden für Mitteldeutschland mit Marco und
Markus.
Und da sind wir auch schon wieder mit M Quadrat, dem Podcast für Immobilien und Finanzen aus Dresden für Mitteldeutschland. Letzte Woche war das ja alles etwas theoretischer. Heute kommen wir mal zu ganz aktuellen Beispielen. Und zwar soll es heute gehen um den Mietendeckel, der letzte Woche gekippt wurde. Prinzipiell um das Thema, wie setze ich Mieterhöhungen um? Beziehungsweise, was darf ich als Vermieter eigentlich alles? Am Mikrofon sitzt wieder Marco und auf der anderen Seite sitzt
Markus, grüßt euch Leute.
Ja, Markus, letzte Woche ganz entscheidendes Urteil für die Immobilienwelt in Deutschland aktuell. In Berlin gab es den sogenannten Mietendeckel, der dann am Donnerstag durch das Bundesverfassungsgericht gekippt wurde. Mietendeckel allgemein, du bist viel in Berlin tätig. Was hast du für Erfahrungen gemacht, beziehungsweise was kannst du uns sagen, was deine, ja, sag ich mal, Wettbewerber beziehungsweise deine, ja, deine Marktteilnehmer beziehungsweise Geschäftspartner, welche Erfahrungen haben die mit dem Mietendeckel in Berlin gemacht?
Ja, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, am 23.02.2020 ist der Mietendeckel in Kraft getreten, sollte dann zunächst auf 5 Jahre erstmal gültig sein. Und im Kern ist es eigentlich so, dass überhöhte Mieten abgesenkt werden können und Bestandsmieten immer eingefroren wurden für die nächsten 5 Jahre. Und das war einfach das Thema, dass der Mietendeckel gegenwirken sollte gegen steigende Mietpreise, eben gegen Verdrängung. Und ja, im Endeffekt ist eigentlich genau das Gegenteil passiert. Wir hatten kaum noch Angebot am Markt. Also einfach hier, um ein paar Zahlen, Daten, Fakten nochmal zu nennen. Also Ende 2020 hatten wir 70% weniger Wohnungsangebote am Markt. Und es gab im Schnitt pro inserierter Wohnung 137 Bewerber und Bewerberinnen. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Ich meine, das kennen wir hier aus dem, sag ich mal, Osten, Dresden, Leipzig, Chemnitz, Halle. So kennen wir das jetzt nicht so wirklich. Ja, wir haben sicherlich auch hier und da Bewerber, aber 137 Bewerber für eine Wohnung ist halt schon ganz krank. Die Anfragen pro Inserat sind meiner Meinung nach, glaube ich, so um die 200% gestiegen. Das heißt, ihr hattet 70% weniger Wohnungen und auf die Wohnungen, die es gab, kam auch noch das Dreifache an Leuten. Also es ist einfach nur, ja.
Also kann man grob zusammenfassen, wenn ich da so deine Stimmung raushöre, der Mietendeckel hat den Mietern eigentlich mehr geschadet, als er ihnen nutzt.
Ja, im Endeffekt hat er schon Mieten reduziert, bei vielen auch. Ja, der durchschnittliche Absenkungsbeitrag pro Monat seit November 2020 lag bei ungefähr 200 Euro. Pro Monat, also von daher, es hat schon dazu geführt, dass Mieten gesenkt wurden. Nur ist es eben einfach nicht das richtige Mittel. Das ist ja das Problem, ja. Weil dadurch, wenn natürlich wieder Mieten sinken in der Stadt, wollen wieder mehr Leute in die Stadt ziehen. Aber dadurch, dass quasi es ja keinen Sinn mehr für Investoren macht, groß zu investieren, weil man ja quasi die Mieten eingefroren hat und keine Potenziale mehr da sind, wird halt auch weniger gebaut, es wird weniger saniert, dadurch entsteht wieder eine Knappheit. Also es verschlimmert das ganze Problem eigentlich nur. Also von daher, und das ist auch die Resonanz, die wir einfach vom Markt bekommen haben, dass es einfach an viele Investoren extrem verschreckt hat. So, wir hatten zahlreiche Leute, die gesagt haben, wir halten einfach unsere Investitionen zurück, wir machen keine Sanierungen mehr, wir kaufen nichts Neues mehr an oder wir verkaufen sogar Bestände. Und das hat den Immobilienmarkt in Berlin halt einfach komplett lahmgelegt.
Da muss man ja auch noch dazu sagen, man muss sich die Sache ja mal etwas genauer anschauen. Wem nützt denn diese Preisreduzierung bei den Mieten? Ja, bonitätsschwache beziehungsweise einkommensschwache Menschen wohnen ja prinzipiell nicht in den teuersten Lagen und in den teuersten Wohnungen. Ja, und wenn ich mal jetzt ein ganz klassisches, vielleicht ist es auch etwas polemisches Beispiel nehme, der Altbau am Kurfürstendamm, der an eine sehr betuchte Familie vermietet ist, zu einem Mietzins von, sage ich mal, 12,50 Euro, 13,50 Euro der Quadratmeter. Ich weiß nicht, wie hoch die Mieten dort aktuell sind. Wahrscheinlich sind sie viel höher in der Lage gewesen.
Was hast du gesagt? 13 Euro den Quadratmeter?
Ja, also 13,50, 14 Euro habe ich jetzt gerade so.
Deutlich mehr auf jeden Fall nochmal wahrscheinlich.
Deutlich mehr wahrscheinlich. Aber, ja. Und jetzt auf einmal haben diese Mieter das Recht, ihre Miete absenken zu lassen auf, ich glaube, was war der Höchstbetrag in Berlin? 9,60 Euro?
Ich glaube 9,60 Euro, ja, aber da musstest du auch schon extrem, also musstest du schon eine extrem gute Wohnung haben mit sehr vielen Merkmalen, allem drum und dran. Also kleine Anekdote einfach dazu. Ich habe mit einem Geschäftspartner von mir gesprochen, der auch, sagen wir mal, gut betucht ist. Und der sagte eben, das Witzige ist halt wirklich, wie du schon sagst, genau dieses Beispiel hat er gebracht. Er sagt, er wohnt um die Ecke vom Kudamm in einer Penthouse-Wohnung, zahlt da 12 Euro aktuell kalt. Der Markt würde aktuell ungefähr 16, 17 Euro kalt erlauben, wenn er quasi jetzt auszieht und eine Neuvermietung wäre. Aber aufgrund des Mietendeckels kann er seine Miete auf 7 Euro oder 7,50 Euro absenken.
Ja, absoluter Wahnsinn.
Ja, haben viele Investoren tatsächlich nicht gemacht, weil ja, ich sag mal, wäre ja so ein zweischneidiges Schwert, wenn ich als Immobilieninvestor dagegen wettere und dann selber meine Miete senke, wäre ein bisschen, naja. Aber einige haben es bestimmt genutzt. Also ja, ich gerade auch so Ärzte oder irgendwas, ne, das ist halt Wahnsinn. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass extrem viele ja Graubereiche in der Vermietung entstanden sind. Und das ist einfach, ja, also es hat wirklich genau das Gegenteil bewirkt, was die eigentlich wollten. Und trotzdem reden die Leute jetzt über einen bundesweiten Mietendeckel. Also ich verstehe einfach nicht, wo der IQ der Leute geblieben ist, ehrlich.
Ja, das ist genau das Beispiel, was ich im Prinzip damit aufmachen wollte, dass der Mietendeckel den weniger verdienenden Leuten überhaupt nichts nutzt. Er schadet ihnen im Prinzip und es ist einfach das völlig falsche Signal meiner Meinung nach. Wir brauchen mehr Wohnraum, wir brauchen mehr Angebot und dann regelt der Markt die Mieten von ganz alleine. Ja, wenn ich meine Wohnung nicht mehr vermietet kriege, weil es so viel Angebot gibt, dann muss ich auch den Mietzins senken und das regelt im Prinzip dann auch den Marktpreis für die Miete in einer Stadt. Alles, was von außen kommt und da in die Richtung geht, wir sanktionieren jetzt Vermieter, ist für mich absoluter Nonsens und meiner Meinung nach auch ganz, ganz dramatisch für einige private Investoren. Ich denke da nur an einen privaten Investor, so wie dich oder vielleicht auch mich oder ja, wir beide zusammen, wir kaufen uns im Jahr 2014, 2015 einen Altbau genau in so einer Lage in Berlin und kalkulieren einfach mit den Mieten von 12 oder 13 Euro. Einfach als Beispiel, ja. Dann kommt dieser Mietendeckel und wir werden gezwungen, unsere Mieten einfach mal auf 9 Euro oder 8 Euro abzusenken. Das sind 30-40%, die wir da Verlust erleiden. Ich glaube, wir hätten ein ganz großes Problem, unsere Finanzierung noch zu bedienen. Und ich denke, dass es auch ganz vielen privaten Investoren so gegangen ist, dass die wirklich Probleme hatten, ihre Darlehen überhaupt noch bezahlen zu können. Und dass da auch das eine oder andere, oder die eine oder andere Existenz wirklich so ein bisschen in Schieflage geraten ist, was da jetzt also passiert ist.
Auf jeden Fall. Wir hatten knapp 1100 Eigentümer, die wirklich Härtefälle angemeldet haben, weil eben genau diese Thematik entstanden ist, wie du es eben sagst. Ja, ich kalkuliere mit einer Miete, um meine Kosten zu decken, um meinen Zins und meine Tilgung zu decken, von, sagen wir mal, 10 bis 12 Euro. Ich bekomme vielleicht 14, 15 Euro, habe dadurch einen guten Cashflow, alles ist schön. Jetzt muss ich meine Miete auf 6, 7, 8 Euro runterregeln. Ja, also es ist halt einfach, du wirst dafür bestraft, dass du für dein Alter vorsorgen willst. Und das ist einfach unsere aktuelle Politik, muss man ganz klar sagen.
Ja. Genau. Dazu kommen dann natürlich gerade in einer Stadt wie Berlin so Tendenzen, ja, ich denke da an so diese Initiativen Deutsche Wohnen enteignen und so weiter. Ich glaube, die Leute denken immer gar nicht nach, was enteignen überhaupt heißt. Die denken, die kriegen das umsonst, wenn sie da enteignen. Ne? Da gibt es in Deutschland Gott sei Dank Gesetze für, dass da auch entschädigt werden muss. Das kann sich eine Stadt wie Berlin oder wahrscheinlich auch der Bund gar nicht leisten, sowas durchzuziehen. Und dann sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass diese Investoren ja auch unwahrscheinlich viel dafür tun, dass Menschen in einer Stadt wie Berlin oder auch in Leipzig oder in Dresden noch bezahlbaren Wohnraum vorfinden. Das darf man immer bei der ganzen Sache nicht vergessen. Nichtsdestotrotz sagst du gerade Forderung bundesweiter Mietendecke. Wie kommt das jetzt zustande? Eigentlich ist er ja gekippt worden vom Bundesverfassungsgericht, ja. Aber für unsere Zuhörer, warum ist der jetzt gekippt worden? Der ist nicht gekippt worden, weil das Konstrukt an sich wohl irgendwie rechtswidrig ist. Das hat man gar nicht geprüft, sondern vom Bundesverfassungsgericht wurde einfach geprüft aufgrund einer sogenannten Normenkontrollklage. Normenkontrollklage heißt eigentlich nichts anderes als, dass man prüft, war die Stadt Berlin oder das Land Berlin in dem Fall überhaupt zuständig? Und da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt eindeutig entschieden, die Mietgesetzgebung ist endgültig vom Bund geregelt und das Land Berlin darf keine eigenen Regeln dafür aufmachen. Ja, Bundesrecht schlägt dort einfach Landesrecht. Das gilt für jedes Land oder jedes Bundesland in Deutschland. Allerdings ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass man sowas auf Bundesebene natürlich durchziehen könnte und machen könnte. Dann müsste man natürlich im Zweifelsfall wieder vors Bundesverfassungsgericht gehen und prüfen, okay, ist dieses Gesetz in sich überhaupt zulässig? Das ist ja jetzt noch gar nicht geprüft worden. Und dann werden wir weitersehen. Und ja, wir stehen kurz davor. Wir haben im September Wahlen in Deutschland und bei bestimmten Konstellationen, die dort entstehen könnten, ja, ich sage ganz deutlich könnten, ist es durchaus möglich, dass da auch bundesweit so ein Gesetz einfach kommt. Ja? Wir können da nur hoffen, dass die Damen und Herren in der Union jetzt langsam mal ja, ihre Führungsfrage klären, sodass wir das vielleicht noch verhindern können.
Ja, das ist einfach das, ich finde einfach, es ist einfach auch so eine Blindheit vor Zahlen, ja, und Daten und Fakten. Und man hat ja alles gesehen in diesem Mietendeckel. Und wir haben ja gerade die Zahlen schon gebracht. 70% weniger Wohnungsangebot, 137 Bewerber pro Wohnung. Ja, das ist einfach, sind einfach Sachen, die kann man nicht wegschweigen. Die sind halt einfach da. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, ja gut, in Berlin hat es nicht geklappt, war auch total sinnfrei, weil es hat einfach komplett gegengewirkt. Aber wir probieren es einfach auf Bundesebene deutschlandweiten Mietendeckel durchzusetzen, das ist einfach kompletter Nonsens, wirklich. Und das, ich meine, es gibt eine Lösung, die heißt bauen, aber in der aktuellen Zeit zu bauen mit den Baukosten brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, da müssen wir viel effizienter werden und alles. Also das ist noch ein ganz langer Weg, ehe wir das Thema wirklich richtig ja, in die Gänge bekommen.
Ja, gerade in Berlin, wenn wir das Beispiel jetzt einfach mal nehmen, wie lange dauert denn ein Bauantrag in Berlin? Ich habe das jetzt vor kurzem irgendwo gelesen, irgendwas zwischen 6 und 8 Jahren dauert ein Bauantrag in Berlin. Wir brauchen uns doch nicht wundern, dass wir in so einer Stadt einfach zu wenig Wohnraum haben. Das ist ganz eindeutig und nur Neubau schafft Wohnraum. Keine Preisregulierung, keine Drangsalierung von Investoren bringt irgendwie einen Quadratmeter neuen Wohnraum. Nur Neubau schafft Wohnraum und erweitert damit auch den Markt und reguliert die Preise. Ganz eindeutig.
Ja, zumal wir auch gerade über dieses Thema Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gesprochen haben. Und es sind einfach von denen ja Kalkulationen angestellt worden, was es kostet, eben die großen Wohnungsunternehmen mit mehr als 3000 Einheiten dahingehend zu enteignen. Die haben die Kosten auf ungefähr 7 bis 8 Milliarden geschätzt, was das ganze Spaß die kostet. Im Endeffekt sind aber von den Konzernen und auch vom IVD und allen drum und dran eben irgendwo Zahlen aufgerufen worden. Da lagen wir bei 28 bis 31 Milliarden. Ja, da hatten wir eine Gap von irgendwo 20, 23 Milliarden, ja, die dann doch an, sagen wir mal, Fehlkalkulationen vorlagen, wo die Deutsche Wohnen und Co. Enteignen eben auch gesagt, ja, die kalkulieren natürlich mit ihren Marktpreisen. Natürlich kalkulieren sie mit ihren Marktpreisen. Das ist der Wert der Immobilie. Ne? Also es ist totaler Nonsens, was da einfach abgeht. Und wir verstehen es. Es gibt Probleme wie Verdrängung. Es gibt Probleme wie zu hohe Mieten. Die Leute finden keinen bezahlbaren Wohnraum mehr. Wenn ich 100 Leute auf eine Wohnung habe, ist das eindeutig zu viel. Dagegen muss was gemacht werden. Aber die Methoden, mit denen wir aktuell hier zu tun haben, sind einfach kriminell und auch wirklich einfach komplett unsinnig. Wenn das Land Berlin wirklich 23 Milliarden ausgibt, um Wohnungsunternehmen zu enteignen und damit keine einzige neue Wohnung schafft und diese Dinger wahrscheinlich noch verwahrlosen, weil sie auch kein Geld mehr haben werden, um irgendwelche Sanierungen durchzuführen, dann, sorry, aber dann tut es mir echt leid, dann kann man echt nur sagen, gut, ihr seid halt einfach selber schuld.
Ja, sehe ich an der Stelle genauso. Sollen die 23 Milliarden oder was es auch immer kostet, einfach nehmen, eine städtische Wohnungsbaugenossenschaft gründen und einfach neuen Wohnraum schaffen. Flächen gibt es garantiert genug. Ja, das ist unbestritten, dass es die gibt. Die müssen halt nur zu baufähigem Land gemacht werden. Wenn sie dem Land selber gehören oder der Stadt, ist es natürlich gar kein Thema. Sollen sie das Geld einfach nehmen und Neubau schaffen? Überhaupt gar kein Thema. Auch was die ganze dieser Mietendeckel jetzt gekostet hat an Verwaltungsaufwand und so weiter, wenn man das alles mal zusammenrechnet, wie viel Quadratmeter man dafür schon wieder hätte neu bauen können, es macht einfach alles gar keinen Sinn. Und die Rechnung am Ende des Tages, ja, wer trägt die? Ja, es sind wieder die Mieter, die diese Rechnung jetzt zum Schluss tragen, weil jeder Vermieter oder jeder Konzern jetzt ein Rückforderungsrecht hat, ob er davon Gebrauch macht oder nicht. Das liegt ja immer im jeweiligen Ermessen. Habt ihr jetzt schon verschiedene Fälle gehört? Vonovia hat, soweit ich das gelesen habe, angekündigt, wir fordern nichts von unseren Mietern zurück. Dann gibt es das Beispiel Mehren. Mehren sagt, wir gehen in Einzelfallgespräche. Er wird jetzt nicht irgendwie beim Bauarbeiter, der es partout nicht kann, irgendwie auf Teufel komm raus, das versuchen durchzusetzen und einklagen. Ja, der agiert da auch relativ sozial, gibt aber auch andere Konzerne. Deutsche Wohnen hat angekündigt, von ihren Mietern alles einzufordern, was da der Staat jetzt quasi, ja, ich drück's mal deutlich aus, versaubeutelt hat. Ich kann alle Fälle irgendwo nachvollziehen. Klar, sozialer Gedanke hin oder her, den da einige jetzt auch haben und Mieter natürlich nicht überbelasten wollen. Auf der anderen Seite haben diese Konzerne natürlich auch eine Verpflichtung gegenüber ihren Aktionären und ihren Teilhabern und die müssen auch erfüllt werden. Und wenn die zu Recht erfüllt werden, dann geht es einfach nicht, dass man auch auf sowas verzichtet. Ja, es hat ja keiner heutzutage was zu verschenken. Umgekehrt würde das ja auch keiner machen.
Ich dachte mir auch nur so bei dem letzten, ich hatte mir ein Bild angeschaut von der auf der Instagram-Seite von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und da hieß es eben, ja, wir wollen mitbestimmen. Und da dachte ich mir auch so, na dann kauft euch doch einfach mal ein paar Aktien. So. Also, ja, das genau. Ist immer so, ihr könnt ja mitbestimmen, ihr könntet ja rein theoretisch mal Sachen machen, wo ihr ein gewisses Stimmrecht euch auch erkauft, ja. Und von daher macht es doch einfach. Also klar, vielleicht hat jetzt nicht jeder das Geld dazu, aber prinzipiell ist es einfach so, einfach da zu stehen.
So schwer ist das jetzt gar
nicht.
Zu
wollen und zu betteln und zu machen. Und ja, und ich will auch jetzt mal mitbestimmen, weil ich bin hier der Klaus und ich habe jetzt auch das Recht, über meinen eigenen Wohnraum zu bestimmen in Berlin. Ja. So ist es halt nun mal nicht. Ja, also ganz einfach. Ja. Und du kannst es aber machen, indem du dich einfach mal beteiligst und eben nicht mit so einen hirnrissigen Ideen kommst, wie Enteignung und allem drum und dran. Also das ist...
Ja, und Geld ist da meiner Meinung nach jetzt gar nicht die Frage, weil um sich eine Stimme zu verschaffen, das ist ja relativ einfach, da reicht eine Aktie. Eine Aktie, ja. Und du hast das Recht, an der Hauptversammlung des jeweiligen der jeweiligen Aktiengesellschaft teilzunehmen. Und da hast du natürlich auch ein Rederecht. Und da kann jeder seine Meinung frei äußern. Das ist ein relativ demokratisches Forum und überhaupt kein Thema. Ja? Und da kann doch jeder seine Meinung loswerden, wenn er das unbedingt möchte. Aber diese plakativen Forderungen auf der Straße, ich glaube, die bringen uns insgesamt nicht weiter. Aber ich sehe da grundsätzlich aktuell überall diese Tendenz, laut schreien, überall Forderungen aufstellen, aber miteinander wird nicht mehr wirklich geredet und da müssen wir wieder hinkommen, dass miteinander geredet wird, dass vernünftige Ansätze gefunden werden, wie man Probleme lösen kann und es gibt halt nicht nur schwarz oder weiß, es gibt dazwischen irgendwie auch so ein paar Grautöne, aber die gehen mittlerweile irgendwie in allen Bereichen des Lebens und ein Stück weit verloren.
Gebe ich dir recht. Gut, da haben wir das Thema Mietendeckel mal besprochen wenigstens, damit ihr auf dem neuesten Stand seid, was jetzt hier die Woche eigentlich passiert ist, weil das war schon ein Paukenschlag für die Immobilienbranche. Ich fand es auch immer lustig, wie viele Leute darauf reagieren und wer das alles postet und der Mietendeckel wurde gekippt und tralala und alles ist toll und alle freuen sich. die wenigsten von denen haben überhaupt irgendwie annähernd eine Wohnung in Berlin, ja. Aber alle schreien auf und sagen, wuhu, wir sind so toll und wir sind so geil. Ja, also ich sag mal so, ich bin da jetzt kein Fan, der da immer rumschreit und sagt, yeah, los geht's, wir haben gewonnen, so ungefähr. Ich sehe da immer noch die große politische Herausforderung, die uns bevorsteht und auch generell die Herausforderung, dass wir Probleme einfach anfangen, konstruktiv zu lösen und uns nicht irgendwie gegenseitig die Köpfe einzuschlagen.
Richtig, also, genau. Das grundsätzliche Problem ist halt immer noch nicht gelöst und da müssen wir eigentlich hinkommen, dass da wirklich mal angefangen wird, konstruktiv an die Sache ranzugehen und zu schauen, wie lösen wir das Problem.
Ja.
Aber gut, das ist ein langer Weg. Wir beide stehen da aktuell zumindest nicht in der Verantwortung, diese Probleme zu lösen. Das wird an anderer Stelle entschieden. Ja. Aber wir können ja zumindest mal unsere Meinung dazu äußern, wie wir die Sache sehen. Und ich denke, das haben wir jetzt wirklich ausführlich mal dargelegt. Und wir wollen in dieser Folge auch einfach nochmal auf das Thema Mieterhöhung eingehen, wenn wir einmal dabei sind und euch mal so ein bisschen näher bringen, welche Arten von Mieten bzw. von Mieterhöhungen gibt es denn überhaupt, wenn ich eine Wohnung vermietet habe? Markus, du hast dich mal ein bisschen damit beschäftigt, mal ein bisschen was zusammengetragen. Ich würde sagen, du fängst einfach mal an, uns ein bisschen was zu erzählen, welche Arten von Mieten es denn überhaupt für Wohnraum gibt.
Ja, ist natürlich so, dass die Arten der Mieterhöhungen zwangsläufig für jeden interessant sind, der sich mit Immobilien beschäftigt. Und natürlich ist es so, wir kommen jetzt vom ersten Gespräch Mietendeckel, wo es darum ging, wir müssen Mieten senken und jetzt fangen wir an, hier über Mieterhöhungen zu sprechen. Aber Mieterhöhungen sind nun mal ein zwangsläufiger Bestandteil und auch so, ihr braucht euch nicht davor verstecken, eure Miete zu erhöhen, wenn ihr ein, sag mal, adäquates Produkt bietet. Ja, wir hatten das letztens die Thematik, wir haben gerade ein größeres Gewerbeobjekt beispielsweise, was uns gehört, was wir verwalten. Und da ging es eben auch um die Thematik. Ja, da war ein Mieter dabei, der zahlt aktuell 5 € oder sowas an Miete. Und die ganzen anderen Mieter im Haus zahlen alle irgendwie 7, 57, 8 €. Und der sagt dann halt partout so, nee, also das ist zu viel, wenn wir da jetzt auf 5,50 erhöhen. Braucht euch nicht verstecken, ja. Also das ist einfach eine Tatsache. Ihr bietet Produkt und es muss immer ein faires Miteinander irgendwo sein, ja. Also steigen wir mal ein, die ganze Art hier. Die erste Art, eine Mieterhöhung durchzuführen, wäre halt durch eine Staffelmiete. Und ja, das ist eigentlich ganz einfach gesagt, ihr vereinbart im Mietvertrag bereits quasi Staffeln. Zwischen diesen Staffeln, also die Staffeln dürfen nicht kürzer als ein Jahr voneinander entfernt sein, quasi muss immer ein Jahr dazwischen liegen, bevor die nächste Staffel greift. Und da könnt ihr immer direkt vereinbaren, auf was die Miete steigen wird. Ja, finde ich eigentlich immer ganz gutes Mittel, ist im Wohnungsmietbereich habe ich es eher selten tatsächlich. Kommt bei mir mehr im Gewerbe vor. Aber ist eine schöne Sache, weil man einfach auch mit einer stabilen Kalkulation rangehen kann. Wenn ihr eben wisst, ihr habt eine Staffel vereinbart, dann wisst ihr auch, mit was ihr in den nächsten Jahren rechnen könnt. Ja, und das ist eigentlich nicht schlecht. Ja, also finde ich persönlich eine ganz coole Art, wie gesagt, da einfach im Mietvertrag die Staffeln vereinbaren. Und eben aufpassen, dass es nicht kürzer als ein Jahr dann ist, bis die nächste Staffel greift.
Ja klar, gerade im gewerblichen Bereich ist das eigentlich ein tolles Tool, um einfach eine gewisse Planungssicherheit zu haben und eine gewisse Entwicklung zu haben. Auf der Seite sogar für beide Seiten, weil beide Seiten wirklich wissen, okay, ab nächstem Jahr tritt die und die Miete in Kraft, das muss ich kalkulieren, beziehungsweise das muss ich zum Beispiel erwirtschaften, ich weiß, was ich als Mieter reinbekomme. Also für alle eigentlich eine sehr, sehr deutliche und klare Situation, die schon gar nicht so verkehrt ist.
Nee, also vor allem, weil man wirklich eine Planungssicherheit hat. Das ist das Thema. Also genau. Ich kann wirklich von Anfang an, ich unterschreibe diesen Vertrag und ich weiß, okay, in dem Jahr habe ich das, ab dem Jahr habe ich das, ab dem Jahr habe ich das. Ne? Und das ist einfach super, um wirklich auch zukünftige Cashflows berechnen zu können. Und vor allem auch, wenn der Mieter es unterschrieben hat, dann seid ihr auch relativ safe, dass es auch kommt. Ja, es ist nicht so, dass ihr jetzt dann euch wie bei einer normalen Wohnung hinsetzt und sagt, ja, ich könnte die Miete jetzt um 15% anheben, aber ist halt alles nicht so sicher. Ne? Und deswegen ist Staffelmieter eigentlich eine coole Sache. Wie gesagt, im Wohnungsbereich nicht ganz so üblich, aber trotzdem ein schönes Tool auf jeden Fall.
Genau. Gibt aber noch was anderes an der Stelle, und zwar die sogenannte Indexmiete, die es dann an der Stelle noch gibt. Es ist ein Stück weit ein anderes Modell. Und zwar bei einer Indexmiete wird auch immer der Zeitraum von einem Jahr quasi unverändert. Und nach einem Jahr kann man dann quasi laut einem Index anpassen. Dieser Index ist gekoppelt an vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindex für Lebenshaltungskosten. Der wird also regelmäßig veröffentlicht und die Miete passt sich halt nach diesem Index an. Ja, das, also die Teuerungsrate im Prinzip oder Inflationsrate könnte man es jetzt auch nennen, Markus. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber könnte man das nennen. Und die Miete passt sich im Prinzip genau nach diesem Index an. Heißt also, Teuerungsrate liegt bei 1,4 oder 1,5% in einem Jahr. Dann kann der Vermieter nach einem Jahr die Miete genau um diese Prozentzahl anpassen. Gibt da immer einen Basiswert und in das Verhältnis wird das Ganze gesetzt. Also er muss es nicht jedes Jahr machen. Er kann auch erst nach 2 Jahren erhöhen. Setzt das Ganze dann aber auch ins Verhältnis zu diesem Basiswert.
Genau. Und auch hier ist eben das Thema, ihr könnt eben, also die Miete muss quasi mindestens 1 Jahr unverändert bleiben. Ja, ihr könnt also wirklich das für 1 Jahr machen, muss dann mindestens 1 Jahr unverändert bleiben, bevor ihr wieder anpassen könnt. Und im Gegensatz zur Staffelmiete, wo die Staffeln ja automatisch quasi schon festgelegt sind und automatisch greifen, muss eben die Indexmiete hier schriftlich dem Mieter erklärt werden und beziehungsweise sie muss die Mieterhöhung auch eben im Geldbetrag dem Mieter dann erklärt werden. Ja, also so viel dazu. Aber prinzipiell auch das ist eine Thematik, die man oft sieht, einfach gerade auch als Inflationsausgleich, dass man auf Nummer sicher geht, dass wenn doch mal eine Inflation kommt, man dahingehend abgesichert ist, weil es ja doch oftmals auch wieder hier im Gewerbe hauptsächlich eben Mietverträge gibt, die beispielsweise mal über 20 Jahre laufen und da kann man eben ja bei einer Inflation von im Schnitt irgendwo 1,5-2%, ja, ist es nicht unsinnig, so eine Klausel mit einzufügen oder so eine Art der Mieterhöhung.
Genau. So, also ich persönlich habe so einen Indexmietvertrag in meinem privaten Wohnraum. Ich finde das jetzt gar nicht so verkehrt. Ja, kann jetzt keiner kommen und die Miete von einem Tag auf den anderen riesig erhöhen.
Hast nur einen Indexmietvertrag, ja, okay.
Ich habe eine reine Indexierung, ja.
Ah, okay.
Ja, ne? Also ich zahle für einen Altbau schon einen recht guten Preis hier, das muss man sagen. Ja, ich habe ja hier von der Lage her dann doch schon einen Stadtteil, der nicht ganz so günstig ist, aber dafür ist die Miete völlig okay, mhm. Auch für den Wohnraum. Und das ist ein reiner Indexmietvertrag hier, ja. Genau.
Ja, okay.
Ansonsten gibt es eigentlich nur noch 2 weitere Arten der Mieterhöhung, ja, die ihr quasi ausüben könnt. Das eine ist erstmal zur ortsüblichen Vergleichsmiete, also die Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Wie das Wort schon sagt, Vergleichsmiete. Es gibt halt verschiedene Arten. Einmal gibt es Mietpreisspiegel in manchen Städten, ja, hat man nicht überall. Oder man bringt halt mehrere Vergleichsobjekte, wo man sagt, okay, die werden zu dem und dem Preis vermietet und das ist jetzt ein vergleichbarer Mietzins und ich erhöhe bis zu diesem. Da müsst ihr aber ein Stück weit aufpassen, weil da gibt es auch wieder Grenzen. Ja, wenn ihr jetzt für 3 Euro gerade vermietet, ich bringe jetzt wirklich mal das Extrembeispiel einfach, und die ortsübliche Vergleichsmiete liegt irgendwie bei 7,50 Euro, könnt ihr nicht von 3 Euro auf 7,50 Euro erhöhen. Das funktioniert nicht.
Das wäre schön. Aber,
das wäre bei vielen Bestandsobjekten schön, ne? Weil es kommt immer wieder vor. Wir sehen das ja regelmäßig, wenn wir Objekte auf dem Tisch haben, in manchen Stadtteilen, auch von Dresden, wo der Stuck Altbau, den man eigentlich für 9 Euro vermieten könnte, für 4,50 Euro vermietet ist. Ja? Das ist jetzt also kein Beispiel, was irgendwie weit hergeholt ist. Aber, jetzt kommt das große Aber, das geht nur für 20% in 3 Jahren. Das ist eine sogenannte Kappungsgrenze. Mehr könnt ihr die Miete nicht erhöhen. Ja, das wäre also bei einer 3-Euro-Miete schnell gerechnet 60 Cent, die ihr erhöhen könnt. Mehr geht in dem Fall erstmal in den nächsten 3 Jahren nicht. Deshalb auch aufgepasst beim Ankauf von einer Wohnung, wenn ihr denkt oder damit geworben wird, dass ja da auch ohne weiteres eine Miete von 8 oder 9 Euro erzielt werden kann. Und die ist halt niedrigst für 4 Euro oder 4,50 Euro vermietet. Ihr kriegt die Wohnung nicht so schnell auf dieses Niveau. Das dauert dann wirklich lange, weil ja nach 3 Jahren könnt ihr halt wieder die 20% ziehen. Mehr dann aber auch nicht. Ja, das dauert genau. Also ganz schön lange, bis man da hinkommt. Kleine Besonderheit, es gibt noch sogenannte angespannte Märkte. Dresden gehört unter anderem dazu. Ja, Dresden wird als angespannter Markt bezeichnet.
Hier eigentlich so ziemlich alle Ballungszentren in Deutschland inzwischen, glaube ich, wo das ja so ist. Ja.
Also es gibt, glaube ich, nur noch wenige Städte über 100.000 Einwohnern, die nicht als angespannter Markt gezählt werden. Also zumindest fällt mir spontan, zumindest in unserer Region, keine ein.
Ja. In diesen angespannten Märkten kann man dann anstatt der 20% in 3 Jahren eben nur 15% in 3 Jahren erhöhen, jedoch nicht höher als die ortsübliche Vergleichsmiete. Das muss ich auch ganz klar sagen. Jetzt haben wir das Wort Orts oder die zwei Wörter ortsübliche Vergleichsmiete sehr oft gesagt. Kurz einfach nochmal eine Definition, damit ihr Bescheid wisst. Das ist quasi die Miete einer Gemeinde oder einer benachbarten Gemeinde für nicht preisgebundenen Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage, die in den letzten 4 Jahren quasi vereinbart wurde. Ne? Ja. Und nach diesen Kriterien quasi wird die ortsübliche Vergleichsmiete definiert. Wenn ihr einen Mietspiegel habt für eine Gemeinde oder eine Stadt, in der ihr investieren wollt, dann könnt ihr euch nach diesem Mietspiegel richten. Das ist dann deutlich einfacher, als dann 3 Vergleichswohnungen irgendwo anders zu finden. Ja, das ist immer etwas schwieriger. Aber man muss auch ganz klar sagen, die Mietspiegel sind halt auch immer miettechnisch nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Die werden zwar vom Gutachterausschuss festgelegt, die Mieten, die da reinkommen, aber es ist halt eben so, dass die Mieten nicht ganz immer der Wahrheit entsprechen. Also wenn ich mir da manche Gemeinden angucke in Dresden und Umgebung, dann denke ich mir so, okay, ja, da würde auch mehr gehen. Ne? Aber
muss ich dich auch ganz kurz korrigieren? Diese okay. Mietspiegel werden nicht immer von den Gutachterausschüssen gemacht. Also für Dresden zumindest ist es in den letzten Jahren so gewesen. Es wird extern ein Befragungsinstitut beauftragt und dieses geht mit Fragebögen auf Mieter in der Stadt zu. Und die Aussage dieser Mietspiegel im Prinzip ist, zeigt, dass, ich weiß nicht, wie es beim aktuellen ist, beim vorletzten war es noch so, es wurden gerade mal 2000 Wohnungen für diesen Mietspiegel herangezogen. Als Zahlen, Daten und Fakten. Wir reden von einer Stadt mit über 500.000 Einwohnern. Ich teile jetzt einfach mal durch 2, ja, also rund 200.000 bis 250.000 Haushalte. 2000 Wohnungen. Es ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ob das jetzt wirklich aussagekräftig ist, haben wir ja selber schon mal festgestellt, ist halt teilweise nicht so. Ja? Dass da ja wirklich Mieten drinstehen, wo man sich denkt, okay, das ist aber ganz schön sportlich für diesen Straßenzug. Oder man sich denkt, es ist ja viel zu billig. Da geht eigentlich viel, viel mehr oder es ist viel mehr wert. Allein die Lagebewertung in Dresden für diesen Mietspiegel, der kennt momentan nur wirklich 3 Lagen. Und diese Lagen hängen eigentlich nur von der Verkehrsbelastung ab, also vom Lärmpegel. Ja. Ja, es gibt einfache Lage, es gibt mittlere Lage und es gibt gute Lage. Mehr wird nicht unterschieden. Und das ist halt wirklich relativ schwierig, weil wenn ich mir angucke, ich wohne in einem Gebäude, das steht direkt an der Bundesstraße. Ich habe zwar eine super Ausstattung, ist trotzdem relativ ruhig, aber trotzdem direkt Bundesstraße, halt relativ laut. Dieses Gebäude steht aber in einem Stadtteil, der wirklich, kannst du sagen, das ist der Weiße Hirsch, bei vielen Dresdnern ja bekannt, einer der teuersten Stadtteile. Das heißt also, da ist ja schon die Krux im Prinzip. Auf der einen Seite ist es durch die Verkehrsbelastung vielleicht eher eine einfache oder nur mittlere Lage. Vom Stadtteil her ist es aber eine sehr gute Lage. Ja. Ja. Deshalb sind solche Mietspiegel halt wirklich mit Vorsicht zu genießen. Allerdings muss ich da die Stadt mal loben. Auf der anderen Seite, wenn man eine Wohnung in Dresden hat und die vermieten will, beziehungsweise eine Mieterhöhung machen will, die Stadt hat einen Online-Kalkulator ins Netz gestellt, in dem man ganz genau für seine Wohnung diesen Mietpreis Preis quasi berechnen kann. Man gibt alle Daten ein, Baujahr, Fläche, Ausstattung und das wirklich sehr detailliert und kriegt am Ende ein Ergebnis, wo liegt das Mittel, wo liegt die Obergrenze, wo liegt die Untergrenze und welche Kriterien dafür angezogen wurden. Das ist natürlich für beide Seiten ein schönes Tool, für Mieter wie auch für Vermieter. Da muss ich wirklich mal ein Lob aussprechen an der Stelle. Aber ansonsten, wie dieser Mietspiegel entsteht, naja.
Ja, kann man darüber streiten prinzipiell, aber das ist ja wie oftmals, wie es eben so ist. Ja, also im Endeffekt, dieses ganze Thema mit der Kappungsgrenze beispielsweise gilt jetzt nur, also wenn ihr jetzt eine 3-Euro-Miete habt, ja, und die Leute wohnen da drin, dann gelten diese Kappungsgrenzen. Wenn die Leute irgendwann mal ausziehen, könnt ihr wieder, ich sag mal, relativ frei entscheiden. Ja, so, ich glaube, was ist die Grenze? Ich glaube, 20% über ortsübliche Vergleichsmiete oder so, was ich in der Neuvermietung ansetzen kann. Aber ob sich da jetzt wirklich jemand dran hält, ja, sei auch mal dahingestellt, prinzipiell, wenn ich einen Mieter habe.
Ich glaube, das ist auch nur so, wenn es für die jeweilige Stadt oder in dem jeweiligen Bundesland eine Mietpreisbremse gibt. Ansonsten okay. Kannst du bei einer Neuvermietung, soweit ich das auf dem Schirm habe, machen, was du willst.
Naja, müsst ihr nochmal in eurer Stadt jeweils einfach schauen, wie eure rechtlichen Regularien da sind, ob ihr euch da irgendwie einschränken müsstet. Im Endeffekt, wo kein Kläger, kein Richter. Und wenn der Mieter bei euch eine tolle Wohnung vorfindet und die irgendwie, keine Ahnung, nochmal 10% über dem liegt, was ihr nehmen dürft, ich weiß nicht, ob sich dann jemand beschwert, aber ja, prinzipiell sollte es eigentlich passen. Kommen wir zur letzten Art der Mieterhöhung. Und das ist Mieterhöhung bei Modernisierung. Auch ein ganz cooles Thema eigentlich. Das wurde auch in den letzten 2 Jahren etwas beschnitten. Wir hatten erst eine, es gab erst eine Regelung quasi, dass man 11% der Modernisierungskosten oder der für die Modernisierung aufgewendeten Kosten eben in der jährlichen Miete umlegen kann. Das wurde dann vor 2 Jahren, 2019 glaube ich, wurde das dann geändert auf 8%. Aber es ist trotzdem noch eigentlich nicht schlecht. Es ist immer eine gute Maßnahme, wenn ihr eben, ja, sage ich mal, Maßnahmen zur beispielsweise Einsparung von Energie bzw. Wasser eben macht oder ihr macht Dämmung oder ihr macht, ich glaube, Aufzug gehört auch dazu, ne? Dann könnt ihr eben diese Kosten auf den Mieter umlegen, was prinzipiell immer für eine Amortisation oder schnellere Amortisation dieser Kosten sorgt. Von daher ist es eigentlich ein cooles Tool. Ist natürlich immer so beim Mieter immer ein bisschen mit Angst verbunden. Die Leute denken immer direkt an Luxussanierung und keine Ahnung was. Aber prinzipiell, ja, ist es eigentlich kein schlechtes Thema. Was ist deine Meinung dazu?
Ich finde das prinzipiell sehr gut. Das ist ja natürlich in letzter Zeit auch etwas angepasst worden. Irgendwann waren wir mal bei 11%, die man umlegen konnte.
Genau, habe ich ja gerade gesagt. Ich glaube, vor 2 Jahren haben die das geändert. Also ich glaube 2019.
Ich glaube, jetzt sind es, wie viel hattest du gesagt? 8% sind es, ja. Ja. Ist natürlich ja ein Tool für Vermieter, um da auch Kosten umzulegen. Auf der anderen Seite muss man ja als Mieter auch dankbar sein, wenn man einen Vermieter hat, der auch etwas am Gebäude tut. Ja. Ich habe in meiner Laufbahn auch schon Fälle erlebt, da haben die Vermieter halt gar nichts am Haus gemacht, beziehungsweise sich um ihre Häuser überhaupt nicht mehr gekümmert. Und das wollt ihr als Mieter im Zweifelsfall auch nicht. Ja? Wenn das Haus immer mehr runterkommt, selbst notwendige Instandhaltungsarbeiten einfach nicht mehr gemacht werden, ja, dann hat man irgendwann wirklich ein Problem. Ich kann da jetzt mal ein Beispiel bringen. Ein Eigentümer, für den ich mal tätig gewesen bin, will sein Haus verkaufen. Ist selber in einer absoluten finanziellen Schieflage, schon mehrere Pfändungen und so weiter gehabt und wirklich finanziell nicht mehr gut aufgestellt, aber nicht wirklich in der Lage, sein Haus zu verkaufen, weil er das irgendwie selber nicht mehr geregelt bekommen hat, selbst mit Beratung durch Makler und Anwälte und so weiter. Relativ schwierig. Führte dann aber auch irgendwann dazu, weil notwendige Wartungen nicht mehr durchgeführt wurden, ich glaube, es war Oktober oder November, fiel die Heizung im Haus aus. Zentralheizung heißt an dem Punkt auch nicht nur keine Heizung, sondern auch kein warmes Wasser mehr. Ja. Und dann standen die Mieter erstmal eine Woche fast ohne warmes Wasser da und hatten da wirklich zu tun, irgendwie ihr normales Leben noch zu gestalten. Gerade wenn man Kinder hat oder so, ist es natürlich immer eine Sache, die ist echt unschön. Also lieber einen Vermieter, der sich um alles kümmert, dafür vielleicht 50 oder 60 Cent auf den Quadratmeter mehr bezahlen. Ja. Aber dann läuft es wenigstens. Keiner hat Lust drauf, irgendwie früh morgens unter einer kalten Dusche zu stehen. Ja, im das Sommer stimmt. Mag das vielleicht noch gehen, aber sobald es Herbst oder Winter wird, das ist wirklich so das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann. Und das,
es ist ja immer so, das Hand-in-Hand-Arbeiten, ne, muss man ja sagen. Es gibt natürlich immer Objekte und Gegenden auch, wo die Leute für 4-5 Euro in komplett sanierungsbedürftige Buden reinziehen, aber damit auch fein sind, ja. Und dann gibt es eben sogenannte Slumlords, sage ich mal, die versuchen, jeden Cent rauszuquetschen, Mieterhöhungen zu fahren, alles drum und dran und machen trotzdem nichts am Haus. Ne? Also das ist immer so ein Hand in Hand irgendwie arbeiten. Ihr müsst mit euren Mietern arbeiten. Eure Mieter sind im Endeffekt die Kunden eures Unternehmens. Und von daher da einfach gut mit den Leuten kommunizieren und einfach versuchen, einen einheitlichen Kurs zu fahren, dass die Mieter auch wissen, woran sie sind und euch keine Sorgen machen. Wie gesagt, ich habe noch nie die Mieter erhöht tatsächlich bei mir. Jetzt seit 2,5 Jahren oder so, habe ich noch nie die Mieter erhöht. Das lag natürlich daran, dass wir jetzt irgendwie seit 1,5 Jahren erstmal schon Corona haben gefühlt und deswegen einfach auch aus sozialen Gründen einfach gesagt habe, okay, ich verzichte darauf. Aber ja, auch so, ne, ich höre nichts von meinen Mietern und soweit ich weiß, ist alles in Ordnung. Also von daher, ja, warum soll ich mir jetzt den Stress machen, da die Miete zu erhöhen, um ein paar Euro mehr zu bekommen im Monat, um dann wieder von den Leuten vielleicht noch was zu hören, weil sie beim tropfenden Wasserhahn mal genauer hinhören, so ungefähr. Also man muss das immer abwägen, wie man das möchte. Und ja, so viel eigentlich dazu.
Vollkommen richtig. Ich habe gerade noch mal nebenbei nachgelesen bei dem Thema, was diese Kappungsgrenzen und auch bei Neuvermietungen angeht. Mhm. Und ja, wir haben diese Mietpreisbremse, die ist ja bundesweit beschlossen worden, die Mietpreisbremse. Mhm. Und da ist auch noch mal nachgeschärft worden ein Stückchen. Weil vorher ist es so gewesen, dass man das Mietniveau quasi erhöhen konnte, wie man wollte,
ja, du wenn hattest, man neu vermietet hat. Ich glaube, du hattest nur Wuchergesetz und das war irgendwie 50% oder so über
genau, uns übliche Vergleichsmiete. Genau, weil also hier steht auch drin in dem Artikel, dass man teilweise bis zu 45% einfach bei Neuvermietungen erhöht wurde.
Genau.
Deshalb hat man diese Mietpreisbremse eingeführt und die funktioniert im Prinzip wie folgt. Das ist Bundesgesetzgebung und die Länder entscheiden dann, ob es ein angespannter Wohnungsmarkt ist. Also diese Mietpreisbremse gilt für Gebiete in angespannten Märkten. Und bei der Wiedervermietung einer Bestandswohnung zieht dann diese Mietpreisbremse und dann darf die neue Miete maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.
Ja, so ist 10%,
ja. Genau. Gilt aber nicht für Neubauten. Ja, also alles, was jetzt gerade neu entsteht, da kann man machen, was man möchte.
Ja. Also, aber selbst 10% drüber finde ich schon so, es hätten halt auch 20 sein können, muss ich ehrlich sagen, weil teilweise dann zieht ein Mieter aus und du machst halt mal ein Bad, du machst eine Küche rein, du machst irgendwas und dann bist du bei 10% und dann, also na, man hätte es auch auf 20 ausdehnen können, es wäre trotzdem noch okay gewesen, aber ja, mal schauen.
Ja. Ist halt so ein Thema. Ich glaube, es gibt da auch Ausnahmen für Modernisierungen, wenn man da was tut, weil ja, wenn man vorher für 3 Euro, 3,50 Euro vermietet hat, der Mieter zieht aus und man macht wirklich den kompletten Boden neu und das komplette Bad neu und wertet die Wohnung halt wirklich extremst auf, dann sollte es da eigentlich auch die Möglichkeit geben, etwas mehr zu nehmen. Aber teilweise ist das ja auch gar nicht gewollt. Und so schließt sich auch der Kreis dahin wieder, denn in Berlin ist es ja so, dass man teilweise noch nicht mal mehr ein Bad sanieren darf, weil das eine Aufwertung des Wohnraumes wäre und die Wohnung dann zu teuer werden würde.
Ja, also auch Milieuschutzgebiet haben wir zum Glück noch nicht. Hier in Dresden, in Leipzig haben sie es jetzt auch eingeführt, glaube ich, Milieuschutzgebiete, Eisenbahnstraße und so. Und gerade Eisenbahnstraße, ja, was ja nun wirklich mehr oder weniger das Ghetto von Leipzig ist, ja, das jetzt als Milieuschutzgebiet zu beschreiben und da einfach jegliche Modernisierungen nochmal durch einen extra Genehmigungsprozess laufen zu lassen, ist einfach Humbug. Lass doch die Leute diese Gegend aufwerten. Lass doch, ich meine, es gibt Gegenden, da wohnen halt Einkommensschwächere, das ist auch alles in Ordnung so, aber ihr sorgt doch einfach nur damit dafür oder dafür, dass eine Ghettofizierung irgendwo von Stadtteilen stattfindet, wo nie was gemacht wird, während sich andere Stadtteile weiterentwickeln. Also wie soll dieser Stadtteil denn, wie soll es denn weitergehen in 10 Jahren? Ja, also es ist ein bisschen unverständlich teilweise, wie da gehandhabt wird, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
So sieht's aus.
Wir sind ja auch schon wieder bei 43 Minuten, sind auch wieder am Ende jetzt eigentlich, also haben unsere Themen heute gut runtergerattert. Wir hoffen einfach, wir konnten euch einen guten Überblick geben über die Themen Mietendeckel. Das war, wie gesagt, das Spannendste, was diese Woche so angefallen ist und auch ein Paukenschlag im Berliner Markt und vielleicht auch deutschlandweit. Und euch einfach hier nochmal zu den Themen Mieterhöhungen aufklären. Wenn ihr Fragen habt, ja, wie immer, schreibt es bitte an unsere immobilienpodcast@gmail.com oder fragt uns einfach auf unseren Instagram-Profilen an. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung sage ich schon, in der Podcast-Beschreibung. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr groß was zu sagen. Ich würde dir das Schlusswort überlassen, Marco.
Ja, ich würde auch nochmal sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns die auf jeden Fall. Auch wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr möchtet, dass wir uns mit bestimmten Themen wirklich mal auseinandersetzen und dazu einfach mal unsere Meinung kundtun beziehungsweise ein Thema abarbeiten können, was euch wirklich stark interessiert und was ihr mal von uns als, ja, ich will jetzt mal in Anführungsstrichen Profis sagen, erklärt bekommen wollt, dann teilt uns das einfach mit. Wir sind da jederzeit offen. Auch wenn ihr aus der Immobilienbranche kommt und zuhört und einfach mal Gast bei uns sein möchtet, auch das könnt ihr uns natürlich mitteilen und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze hinkriegen. Ansonsten, wir wünschen euch eine schöne Woche, seid erfolgreich und bis dahin.
Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Und das war sie auch, die 5. Folge M-Quadrat, dem Podcast für Immobilien und Finanzen aus Dresden für Mitteldeutschland mit dem Thema Mietendeckel und Mieterhöhung. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen und wir hören uns auch nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund!